Es war einmal eine Mutter, die hatte 3 Söhne, 17, 19 und 21 Jahre alt, also keine Kinder, keine Teenager mehr, sondern junge Erwachsene. Die Mutter und auch der Vater hatten immer viel zu tun, aber heute geht es um die Mutter, die war schon ganz erschöpft und hatte endlich eine Kur genehmigt bekommen. Die Familie sitzt am letzten Abend vor Kurantritt am Tisch und die Mutter spricht noch einmal mit ihren Söhnen. Sie sagt zum Ältesten: Ich würde mich freuen, wenn du in meiner Abwesenheit dich um den Garten kümmerst, dass du den Rasen mähst und rundherum die Ecke schneidest. Da der Garten sehr groß war, war das schon ziemlich viel Arbeit, aber der älteste Sohn sagt: Mach ich. Zum nächsten sagt die Mutter: Und bei dir würde ich mich freuen, wenn du im Wohnzimmer die Bücherregale, da war eins kaputt gegangen und weil alle zu tun hatten, blieb das irgendwie liegen. Also wenn du im Wohnzimmer die Bücherregale in Ordnung bringst und die Bücher danach auch wieder ordentlich einsortierst, würde ich mich freuen. Der mittlere Sohn nickt und sagt: Mache ich. Und dann wendet sie sich an ihren jüngsten Sohn und sagt zu ihm: Von dir möchte ich nichts weiter, als dass du endlich mal dein Zimmer richtig sauber machst und aufräumst. Die Aufgaben für die 3 Jungs sind klar, der Vater hat ja eh seinen eigenen Job. Nach 3 Wochen kommt die Mutter erholt und glücklich wieder, alle freuen sich und man sitzt wieder am Essenstisch zusammen und die Mutter fragt, was jeder schon erwartet hat: Na, wie ist es gelaufen? Sie schaut den Ältesten an: Und, hast du die Dinge erledigen können? Und der erwidert: Ja, ich habe alles gemacht, kannst dich gleich selbst davon überzeugen, ich habe den Rasen gemäht und die Hecke geschnitten. Und ich habe dir endlich das Hochbeet gebaut, das du schon so lange wolltest. Und außerdem habe ich Holz gehackt und das ordentlich gestapelt. Und rund um die Terrasse habe ich auch noch Blumen gepflanzt. Die Mutter macht große Augen, ihr Herz springt vor Freude, sie steht spontan auf und umarmt ihren ältesten Sohn und sagt: Oh Mann, ich freue mich so, das ist so toll, lass uns das heute Abend mit einem Grillfest auf der Terrasse feiern. Dann schaut sie ihren mittleren Sohn an und fragt: Und bei dir? Ich habe auch gemacht, was du mir aufgetragen hast. Die Regale sind alle wieder in Ordnung und die Bücher habe ich sogar nach Autoren sortiert. Und weil durch das Sortieren und Reparieren ein bisschen Platz entstanden ist, habe ich mit Papa zusammen eine Lese- und Wohlfühlecke für dich eingerichtet. Kannst du dir nachher auch gleich mal anschauen. Die Mutter kann es wieder nicht glauben, denn auch das hatte sie sich schon so lange gewünscht. Das ist ja toll. Ihr Herz füllt sich mit Freude und auch hier steht sie spontan auf und umarmt ihren Sohn. Ihr macht mir so eine große Freude. Das ist wie Weihnachten. Das Fest heute Abend habt ihr euch wirklich verdient. Und dann schaut sie ihren jüngsten Sohn an. Der druckst ein bisschen herum und sagt schließlich: Pass auf, Mama, ich kenne dich ja. Du legst Wert auf Ordnung und Sauberkeit. Und du hast mir das mit dem Aufräumen ja schon mehr als einmal gesagt. Aber weil ich weiß, dass du immer ganz genau hinschaust, dass es auch unter dem Bett sauber ist und die Wäsche ordentlich im Schrank liegt und nicht nur so reingeknüllt, habe ich gedacht, ich warte einfach, bis du wieder da bist und wir machen das zusammen. Es herrscht betretenes Schweigen. Die Freude, die gerade noch im Raum war, war mit einem Mal erloschen. Die Mutter hat keinen Impuls, ihren jüngsten Sohn zu umarmen. Stattdessen sind jetzt gemischte Gefühle in ihr. Zum einen Wut über die Dreistigkeit, Faulheit und Empathielosigkeit ihres Sohnes. Zum anderen mischt sich in die Wut auch Trauer über die fehlende Nähe und Bindung. Der Vater bricht das Schweigen und sagt: Wisst ihr, woran mich das alles erinnert? Und er öffnet die Bibel und liest vor, und das ist der Predigttext für heute. Matthäus 25. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du getreuer und guter Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch der herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Ihr Lieben, ich habe aus einem ganz bestimmten Grund versucht, dieses Gleichnis auf unser heutiges Leben zu übertragen, denn beim Lesen dieses Gleichnisses geschehen gerne 2 Denkfehler. In der gängigen oder lange gängigen Luther-Übersetzung ist nämlich die Rede von Talenten und die unter euch, die ja schon lange mit der Bibel lesen, wissen das auch und ich habe auch gesehen, in der Schlachter-Übersetzung steht das auch immer noch. Also Talente, die der Herr an seine Diener verteilt. Und das scheint auch eine genaue Übersetzung, denn im Griechischen steht dort wirklich Talanton. Aber das Problem ist, dass wir ja mit Talent etwas ganz anderes verbinden, nämlich Gaben und Fähigkeiten. Und Talanton hat damit eben gar nichts zu tun. Es geht nicht um Gaben und Fähigkeiten, sondern es ist einfach ein damaliges Zahlungsmittel gewesen, ein Gewicht in verschiedenen Größen, womit man dann eben auch bezahlen konnte. Aber wie gesagt, wir denken dann direkt an Gabenfähigkeiten und denken, der eine hat viele Gaben, der andere weniger und einer fast nichts. Aber das führt uns ein bisschen in die Irre, wie ich finde. Und die 2. Irreführung, wenn wir dieses Gleichnis hören, ist, dass wir denken, es geht um das richtige und kluge Wirtschaften, denn es geht ja nun mal um Geld. Wer sich bei dem Gleichnis aber auf die Geldmengen konzentriert, der wird sich vielleicht am Ende fragen, ja, lege ich denn mein Geld richtig an? Muss ich jetzt auch versuchen, mehr aus meinem Geld zu machen, egal ob es viel oder wenig ist? Aber diese Gedanken passen überhaupt nicht mit all den anderen Dingen zusammen, die Jesus über Geld gesagt oder wie er auch gehandelt hat. Jesus ist es nie um irdischen Besitz gegangen. Es ist gut, wenn man viel Geld hat und das auch positiv nutzt und einsetzt. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man ärmer ist. Also Jesus ist es nie um irdischen Besitz gegangen und es geht auch hier primär nicht um das Geld. Aber worum geht's dann? Ich hoffe, dass es mein Gleichnis deutlich gemacht hat, worum es geht. Es geht um Beziehung und Bindung zwischen Knecht und Herrn, beziehungsweise, wenn wir es auf uns heute übertragen, zwischen Mensch und Gott, zwischen dir und Jesus. Und die 3 Reaktionen der 3 Leute zeigen, wie diese Bindung und Beziehung aussehen kann. Sie ist entweder geprägt von Enge, Vertrauen, gegenseitigem Respekt, von Geben und Nehmen auf beiden Seiten und von Freude oder von Dankbarkeit. Oder aber, wenn das eben nicht da ist, dann ist sie geprägt von Ärger, von Enttäuschung, von Distanz. Und ich möchte heute mit euch eher auf diese 3. Beziehung schauen, also wo keine Nähe oder Enge da sind. Wenn wir das Gleichnis hören, dann denken wir, glaube ich, schon, boah, das sind aber harte Worte von diesem Herrn, der da zurückkommt und zu dem Knecht sagt, du böser und fauler Knecht. Der Knecht versucht es ja noch ganz clever mit einer Ausrede und sagt, ich hatte Angst vor dir. Aber de facto war es keine Angst, sondern Faulheit, etwas mit diesem einen Zentner Silber zu tun. Genau genommen hatte er nämlich die leichteste Aufgabe, die wenigste Verantwortung. Der Herr hat sich schon was dabei gedacht, aber selbst das kann derjenige nicht nutzen und umsetzen. So wie der jüngste Sohn in meinem Beispiel. Die Aufgabe, die die Mutter ihm gegeben hat, das war Peanuts im Gegensatz zu den anderen Aufgaben. Es war eigentlich eine alltägliche, selbstverständliche Aufgabe, die auch ihm selber genützt hätte. Und nicht nur ihm selber, sondern auch der ganzen Familie. Ich glaube, wir alle wissen das, die wir Kinder haben. Wenn so ein Zimmer über mehrere Wochen nicht aufgeräumt wird, dann entsteht Mief und der Mief führt zu unhygienischen Zuständen und so weiter. Das heißt, in allererster Linie dient ein aufgeräumtes Zimmer einem selbst, aber am Ende auch der ganzen Familie, dem ganzen Haus. Und auch dieser eine Zentner Silber hätte diesen Menschen gedient, dass er etwas tun kann, dass sein Leben Sinn macht. Aber er vergräbt diesen einen Zentner Silber. Und insofern finde ich das Urteil des Herrn gerecht, dass er direkt tiefer schaut ins Herz und sagt, du hattest keine Angst, denn in deiner Angst hättest du ja auch jemanden um Hilfe bitten können. Das hat der Mittlere getan. Er hat in meinem Gleichnis zumindest den Vater um Hilfe gebeten. Aber der Herr erkennt sofort, nee, das ist Bequemlichkeit, es ist Selbstgerechtigkeit, es ist Faulheit. Ein paar Clevere unter euch fragen jetzt vielleicht, naja, warte mal, hat denn hier nicht der Herr versagt? Hat er den Knecht vielleicht falsch eingeschätzt? Hätte der dem gar nichts geben sollen? Oder ist das nicht auch ein Fehler dieses Herrn, dass er dem Knecht nicht beigebracht hat, wie er mit dem Zentner Silber umgehen kann? Oder auf meine Beispielgeschichte bezogen, ist es nicht die Schuld der Mutter, dass sie es nicht geschafft hat, ihrem jüngsten Sohn das beizubringen? Wir sind schnell dabei, so zu fragen und die Schuld sozusagen von dem Schuldigen wegzulenken, auf den, der über ihm steht. Also die Schuld dem Chef in die Schuhe zu schieben, die Schuld Gott in die Schuhe zu schieben, die Schuld dem Herrn in die Schuhe zu schieben, die Schuld der Mutter oder den Eltern in die Schuhe zu schieben. Aber dann, wenn wir so fragen, tappen wir in eine Falle, in die eigentlich auch dieser Dritte getappt ist. Denn es ist die Falle der Selbstrechtfertigung, der Schuldzuweisung an einen anderen. Es ist in gewisser Weise eine Arroganz und Besserwisserei. Denn vom ersten Verstehen an ist klar, dass der Dritte einfach nur faul und arrogant und unempathisch ist. Ihm war egal, was der Herr am Ende hat, ob der Herr sich freut oder nicht. Es hat ihn nicht interessiert. Genauso wie der jüngste Sohn sich auch nicht einmal in seine Mutter hineinversetzt hat, was für eine Last das für sie sein würde, nach Hause zu kommen und dann sozusagen wieder Arbeit zu haben mit etwas, was nicht ihre Arbeit ist. Anstatt uns einzugestehen, suchen wir die Schuld bei Gott für unsere Faulheit oder unser Unvermögen. Aber Gott hat nicht gesagt, dass er dich alleine lässt damit, sondern er schenkt uns Menschen an die Seite, die uns helfen. Er schenkt uns seinen Geist. Was hast du denn am Ende davon, wenn du dich selbst rechtfertigst für das, was in deinem Leben passiert ist, wie deine Eltern dich erzogen haben, was dir vielleicht auch an schlimmen Dingen passiert ist? Du kannst dich dein Leben lang bis zum letzten Atemzug rechtfertigen und Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Aber das, was passiert ist, dass du dein Leben nicht lebst, das ist ein bisschen wie den Zentner Silber vergraben. Denn die Hauptfrage, die dieses Gleichnis für dich und für mich aufwirft, ist lediglich folgende. Liebst du Jesus? Ist er dir wichtig? Ist dir wichtig, wie sein Urteil über dich ist oder was in ihm vorgeht, wenn du ihn wieder siehst, wenn du ihn überhaupt siehst? Wenn du vielleicht eines Tages vor Gottes Angesicht stehst? Liebst du Gott? Was bist du bereit für Jesus oder für Gott zu tun? Bist du bereit, dein Leben ihm hinzugeben und ja, zu vervielfältigen, was dir gegeben ist? Hast du Vertrauen zu ihm? Willst du mit deinem Leben, mit deinem Reden und Handeln ihm Freude machen? Ist dir das wichtig oder ist es dir gleichgültig? Verschwendest du keinen Gedanken daran? Freust du dich auf ein Wiedersehen mit deinem Herrn? Oder hast du eher Angst davor, weil du ihm eigentlich keinen Raum gibst in deinem Leben? Wisst ihr was? Wenn wir jetzt in diesem Leben, jetzt in diesem Moment unsere Beziehung zu Gott leben, wenn wir ihm jetzt schon Freude machen und er unser Herz mit Freude erfüllt, dann wird sich diese Freude verdoppeln, vervielfältigen, vervierfachen. Es wird immer mehr werden, wenn wir ihn dann in Wirklichkeit sehen werden. Aber wenn wir jetzt schon nichts haben an Beziehung, an Nähe, an Vertrauen, werden wir das auch nicht nach dem Tod oder in der Ewigkeit haben. Das ist Selbstbetrug, wenn wir das erwarten. Und genau darum geht es nämlich in dem Gleichnis. Denn das Gleichnis beginnt ja mit dem Satz in Vers 14. Denn es ist wie mit einem Menschen. So habe ich begonnen vorzulesen. Kann man sich fragen, was ist denn mit es gemeint? Was ist denn wie mit einem Menschen? Und dann kommt ja das ganze Gleichnis. Wenn wir bei dem Kapitel in den ersten Vers schauen, denn da steht ein anderes Gleichnis, da steht, dann wird das Himmelreich gleichen. Dann kommt das erste Gleichnis mit den 10 tüchtigen und faulen Jungfrauen und dann kommt dieses Gleichnis. Und das erste Gleichnis in Vers 13 endet mit den Worten, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und dann folgt der 14. Vers, denn es ist wie mit einem Menschen. Das heißt, es geht hier um das Himmelreich. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, um schon Leute zu bestrafen, um dieses Urteil schon zu sprechen, sondern um sie aufzuwecken. Und das ist auch eigentlich die Botschaft heute an dich, wach auf, lass dich nicht einlullen vom Konsum und vom Wohlstand, von den sozialen Medien. Lass dich nicht immer ablenken und zumüllen von Dingen, die auf die Ewigkeit gesehen und auch für dein jetziges Leben wenig Ertrag bringen. Lass deine Augen nicht verfinstern oder lass Hoffnungslosigkeit und Angst dich nicht untätig und willenlos machen. Und wenn du in Gefahr bist, dich von deinem Herrn zu entfernen, wenn du merkst, er wird mir gleichgültig, es bedeutet mir nichts mehr, vielleicht glaube ich nicht mal mehr oder ich habe dieses Vertrauen nicht mehr in Gott oder zu Jesus, dann tu was dagegen. Lass es nicht einfach so weiterlaufen. Kehr um zu Jesus, bitte ihn um Gnade, bitte ihn darum, dieses Feuer in deinem Herzen wieder zu entfachen. Noch ist es nicht zu spät. In Römer 14, Vers 17 steht, das Reich Gottes aber ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Ich könnte auch sagen, das Reich Gottes ist nicht wirtschaftlicher Erfolg. Das Reich Gottes ist nicht berühmt zu werden oder die Perfektionierung deiner Gaben. Es ist lediglich Gerechtigkeit in der Beziehung mit Gott, auf Augenhöhe Gott begegnen. Wiederhergestellt zu sein, Gottes Gnade zu erleben. Es ist Frieden mit Gott und auch mit den Menschen. Es ist Freude im Heiligen Geist und das beginnt schon jetzt und hier. Und das ist die Hauptbotschaft des Gleichnisses. Und das passt dann auch mit der ganzen anderen Botschaft und mit den Aussagen der Bibel zusammen. Jesus sehnt sich danach, dass wir eine enge, vertrauensvolle Beziehung mit ihm leben, mit Gott leben. Und er vertraut dir an, dass du das, was selbstverständlich ist, tust. Er erwartet von dir nichts Unmögliches. Er erwartet von dir lediglich, dass du auf sein Wort hörst, dass du dich nach ihm ausstreckst, dass du deine Berufung als Kind Gottes lebst, dass du seinem Geist Raum gibst in deinem Leben, dass du versuchst, Frieden zu haben mit deinen Feinden, dass du bereit bist zu vergeben, dass du dem Bösen keine Macht, keinen Raum in deinem Leben gibst. Es geht nicht in erster Linie um Geld, um Erfolg, sondern es geht auch nicht in erster Linie um anvertraute Gaben und Fähigkeiten und Perfektionierung derselben. Es geht um selbstverständliche, grundlegende Dinge, die jeder Mensch tun kann. Es geht um Vertrauen, um Liebe, Hingabe und Bereitschaft. Jesus hat dieses Gleichnis damals natürlich zu den umstehenden Menschen gesagt und zuallererst zu Menschen jüdischer Herkunft. Er selber war ja Jude und er hat die Schriftgelehrten und Pharisäer lange beobachtet und geguckt, was leben die für eine Beziehung mit Gott. Und er hat gesehen und gemerkt, die hatten die tiefere Beziehung oder den tieferen Sinn der Beziehung zu Gott schon längst vergessen, begraben. Im Grunde genommen ist dieses Gleichnis eine Kritik an der leeren Religion der Pharisäer und Schriftgelehrten, wo es nur oft auch um Geld ging, die Tempelsteuer einziehen, den Zehnten zu bezahlen und zu wuchern. Andere ausbeuten, andere unterdrücken. Das heißt, diese wahre Beziehung zu Gott, die dann am Ende Freude bringt, wo man sagt, ich diene dir gerne, die hatten die nicht. Und die hatten trotzdem geglaubt, sie werden am Ende noch dafür belohnt. Sie meinten, wir kennen Gott ganz genau. Der schaut ganz genau auf die Einhaltung des Gesetzes, obwohl sie es dann selber nicht eingehalten haben. Selbstbetrug. Im Grunde genommen ist das, was der Letzte da vergräbt, das, was in jedem Menschen liegt. Gott hat in jedem Menschen diese Sehnsucht nach Gott, nach dem Ewigen gelegt. Jeder Mensch macht sich irgendwann mal Gedanken darüber, was ist nach dem Tod? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Aber ganz viele Menschen vergraben das, diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht nach Beziehung. Sie mauern es ein, sie verdrängen es, sie verstecken es, sie vergraben es. Und es geht um nichts anderes, als dass Jesus dich heute aufwecken will und sagen will, bitte grab's aus und mach was draus. Nutze es, denn dann wirst du das, was du jetzt hast, wird sich das vervielfältigen und du wirst noch viel, viel mehr Freude daran haben. Aber wer es jetzt vergräbt, der bestraft sich im Grunde schon selbst. Der hat das Urteil über sich selbst schon gesprochen. Da braucht es eigentlich nicht mehr den Herrn, der das Urteil spricht. Wir denken immer, das ist eine Strafe oder das Urteil Gottes ist eine Strafe, die wir vielleicht gar nicht verdient hätten. Wir hatten ja nur Angst. Aber letzten Endes bestrafen wir uns selbst, wenn wir der Sehnsucht nach Gott nicht nachgehen. Letzten Endes ist diese Fruchtlosigkeit unseres Lebens oder auch die Nutzlosigkeit unseres Lebens die logische Konsequenz dessen, was wir tun. Und auch die Belohnung, die Gott gibt, ist auch eine logische Konsequenz dessen, was wir jetzt schon tun, zulassen und vermehren. Das, was du jetzt nicht hast, das wirst du auch nicht später haben. Aber wenn du merkst, dass du jetzt nichts hast, hast du jetzt noch die Chance, Gott zu bitten, das in dir hervorzuholen, dir zu helfen, es auszugraben und was draus zu machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.